auch so Geschichten, Markus Bunte, als Schriftsteller, die könnte man auffangen als Autor, oder wie siehst du das?
Also ist ein Parlamentarier, hat das gemacht, Selfie rumgeschickt, das kam dann in die Presse, das kennt man ja auch, diesen Skandal. Er ist immer noch im Amt, glaube ich, oder? Oder wieder im Amt?
Ja.
Du bist Schriftsteller, du bist Lyriker, du bist Verleger. Wäre so eine Geschichte, so Figuren, wie sie auch zum Beispiel in dem Roman Emily Schweigen zu finden sind, wäre das so eine Figur, geboren für deine Romane?
Nein, weil wenn man so etwas schreibt, das glaubt kein Mensch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied immer wieder, dass wir Geschichten erleben, die sind dermaßen verrückt oder unglaublich oder unvorstellbar. Wenn man daraus dann Literatur machen wollte, dann würde jede Leserin, jeder Leser sagen, das ist dermaßen konstruiert, das ist so an den Haaren herbeigezogen, das kann ja gar nicht sein. So ein Quatsch aber auch. Und darum glaube ich, das geht gar nicht. Literatur ist viel einfacher.
Ist viel einfacher. Hm. Du hast ja viele interessante Personen, die Mona in der Rezeptionistin, du hast die Emily T., du hast einen Anwalt, der die Emily ja auch vertritt, obwohl er meint, sie ist doch schuldig, das ist eine Krankenschwester, die wird beschuldigt, dann eben Menschen umgebracht zu haben. Es sind Dichte, also es sind Figuren, die umkreist du eigentlich sehr nahe, man kennt sie. Wie findest du die Figuren? Also kann es sein, dass du jetzt hier zum Beispiel ist die Sabine? Sabine, ja? Ja, also wenn sie so da sitzt, so, gibt es so Auffangmomente für einen Autor wie dich? Und sie sagt, das ist eine Figur, die interessiert mich, die hole ich da irgendwo mal rein. Und wie geht das? Wie muss man sich vorstellen?
Müsste ich Ihnen jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen länger tief in die Augen schauen. Ne? das weiß ich gar nicht so genau. Ich kann sagen, was mich fasziniert, und das trifft vielleicht sogar auf jeden Menschen, jede Person zu, und das ist das, was ich vielleicht in der Literatur dann übernehme. Ich habe sehr häufig den Eindruck, dass wir nicht das tun und darstellen, was wir eigentlich sind. Das heißt, es gibt immer mindestens zwei. Es gibt etwas, was wir darstellen in einer Funktion. Jetzt hier gerade spiele ich den Autor, nicht wahr? Und zum Glück wissen Sie gar nicht, wie es in mir drin aussieht, weil kann ich Ihnen aber schon verraten, als ich hier eingeladen wurde, was mich sehr gefreut hat, habe ich gesehen, John Burnside ist auch hier. Ich dachte, klasse, da gehe ich sofort an die Lesung, nicht wahr? Dann studiere ich das Programm und denke, es gibt genau einen Mensch, der kann nicht an diese Lesung gehen, das bin ich. Ja?
Und das ist die Parallellesung jetzt, oder?
Und insofern, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Situationen, schwierige, alltägliche, aber vor allem, da stellen wir etwas dar. Das ist eine Fassade, das ist ein Image, das wir hochhalten. Wir möchten ja auch was darstellen und möchten je nachdem für das ein oder andere auch Anerkennung finden. Und häufig aber, glaube ich, ist dann das, was im Mensch drinnen ist, vielleicht etwas ganz, ganz anderes. Und das ist das, was mich interessiert. Und das ist der Teil vielleicht aus dem richtigen Leben, den ich in die Literatur übertrage. Beziehungsweise ich glaube, meine Figuren haben halt immer ein bisschen diese zwei Seiten oder manchmal vielleicht auch drei oder vier. Das weiß man dann nie so genau. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich unter Menschen, das fasziniert mich aber auch in anderen Büchern, in der Literatur. Dass wir nicht immer so sind, wie wir sind.
Deine Arbeit dreht sich eigentlich um Literatur. Du bist auch Verleger vom Wolfbach Verlag. Beat Brechbühl kommt ja heute auch, ist ein Autor in deinem Verlag. Du bist Lyriker, du hast auch rezensiert, du schreibst Novellen, du schreibst auch selber Gedichte. Was treibt dich um in der Sprache? Also wie entscheidest du auch dich zur Form der Sprache? Also was passt in Lyrik, was passt in Prosa? Wie gehst du damit um? Also du hast jetzt eine Novelle, da kommt ein Gedichtband. Wie findet das statt, dass du entscheidest, ich mache eine Geschichte und hier mache ich Lyrik? Sind das so Effekte im Alltagsleben, die dann das bewerkstelligen oder bewirken? Lange Frage, ja.
Ja, vor allem, wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind nicht das, was wir sind. Mhm. Und du fragst mich jetzt, warum tust du das, was du tust?
Ich dachte eher in der Form, ne, der Literatur. Ich bin ein bisschen umgeschwenkt zur Frage, wann passiert Lyrik, wann passiert Prosa?
Grundsätzlich sehr häufig im dümmsten Moment natürlich. Wenn ich gerade ganz was anderes tun muss, beispielsweise ich unterrichte ja auch in meinem richtigen Leben, um überhaupt in der Schweiz Miete bezahlen zu können. Und ich habe meistens dann die besten Ideen, wenn ich gerade, was weiß ich, den Schülerinnen und Schülern die Kommaregeln erkläre. Dann habe ich irgendwie plötzlich ein Gedicht im Kopf. Das ist ein bisschen schwierig, weil da muss ich immer sofort eine Gruppenarbeit veranlassen, nicht wahr? Ja, mach mal zu dritt, nicht wahr, die nächsten 10 Sätze, damit ich da dann kurz da in meine Notizen gehen kann. Andererseits, ich wollte und möchte es auch nie anders haben. Ich bin immer ein bisschen irritiert oder auch ehrfürchtig gegenüber Autoren, die tatsächlich nur das tun, also die nur schreiben. Ja? Mhm. Ich könnte das wahrscheinlich nicht. Ich brauche die Menschen, ich brauche Aufgaben, ich brauche die Umgebung, ich brauche Konfrontation, Überraschungen und die Vorstellung, einfach nur zu schreiben, ja, was schreibe ich dann eigentlich?
Das werden Sie hören und erfahren. Wir sind froh, dass du schreibst. Viel Vergnügen mit Markus Bundi.
Danke. Ja, vielen Dank nochmal auch für die Einladung hierher. Ich bin das erste Mal hier in diesem wunderschönen Parkhotel. Und das ist so toll hier. Deswegen habe ich schon auf heute gar nicht so viel geschlafen. Mit anderen Worten, mir gefällt es hier sehr. Und ich bin auch begeistert, dass Sie alle jetzt hier sind, weil das sagt ja schon mal aus, dass Sie alle nicht so sind wie ich, weil wenn ich ja könnte, wäre ich jetzt nicht hier, habe ich ja vorhin erklärt. Ja. Ich hoffe, wir verstehen uns trotzdem. Urs hat mir gesagt, ich könne tun, was ich wolle, so die nächsten knapp 30 Minuten. Und das hat mich dann glatt ein bisschen überfordert. Ich habe dann die 3 letzten Bücher jetzt mal mitgebracht und lese wahlweise vielleicht aus dem einen und dann aus dem anderen und vielleicht auch noch aus dem dritten. Ich beginne vielleicht mit dem, was Urs-Heinz Erne auch schon erwähnt hat, mit der Novelle Emilys Schweigen. Meistens mache ich es so, dass ich immer vom Anfang her lese, weil dann muss ich nichts dazu erklären, nicht wahr? Weil das Buch muss ja so funktionieren. Die Angeklagte war 35 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte ein kindliches Gesicht. Brünettes, halblanges Haar, wohl nicht gefärbt. Dezent geschminkt war die Frau. In der weißen Bluse und dem blauen Jackett hätte man sie für eine Geschäftsfrau halten können oder für eine Stewardess. Was hätte man sehen wollen? Eine Frau im Büßergewand. Eine Frau, die des 47-fachen Mordes angeklagt war, konnte nicht normal aussehen. Von einem Todesengel, von einer Bestie hatten die Medien berichtet. Jeder Sachverständige und jede Expertin, ob selbsternannt oder dazu gemacht, war zu Wort gekommen. Das Umfeld der Angeklagten Emily T. war von den Journalisten durchkämmt, das Personal des Krankenhauses interviewt worden, wie auch die Hinterbliebenen der Opfer. Direkte Verwandte gab es keine mehr. Dafür einen Schulfreund aus vergangenen Tagen, eine Cousine in Australien und eine Reihe bester Freundinnen, die es aber ohne die Anklage nicht gegeben hätte. Zurückhaltung übten nur wenige. Ein klares Bild von Emily T. ergab sich aus der Vielzahl der Meinungen nicht. Die Angeklagte schwieg. Ihr Verteidiger plädierte auf nicht schuldig. Es handle sich, wenn überhaupt, um Sterbebegleitung. Darunter könne man Sterbehilfe verstehen, jedoch nicht im juristischen Sinn. Weder der Tatbestand der aktiven noch der passiven Sterbehilfe sei erfüllt. Ebenso wenig könne von Beihilfe zum Suizid die Rede sein. Als Motiv komme einzig Nächstenliebe in Frage. Damit war die Sache angerichtet. So angerichtet, dass es keine Unbeteiligten mehr gab. Jeder in der Stadt und bald im ganzen Land wollte wissen, wie der Prozess ausgehen würde. Weil alles gegen Emily sprach, hatte sich auch eine Allianz gebildet, die Partei für sie ergriff, und zwar im Namen der Gerechtigkeit. Bei der Aufmerksamkeit, die der Fall im Vorfeld erregt habe, der Wichtigkeit, die mittlerweile dem Prozess beigemessen werde, gehe es nicht länger an, dass der Angeklagten lediglich ein Pflichtverteidiger zur Seite stehe. In kürzester Zeit war ein stattlicher Betrag zusammengekommen, zu einer Neubesetzung der Verteidigung kam es indes nicht. Dazu hätte die Angeklagte einwilligen müssen, was sie nicht tat. Emily schwieg. Eine der großen Zeitungen titelte: David bleibt im Ring. Das war gut getroffen. Zum einen, weil der junge Jurist mit Vornamen David hieß, zum anderen, weil dank der Schlagzeile ein unwahrscheinlicher Ausgang des Prozesses wieder in den Fokus rückte. Was, wenn die Frau unschuldig war? Tags darauf fragte eines der Konkurrenzblätter, ob sich hinter der Staatsgewalt nicht doch Kanonen verbargen, die auf ein unschuldiges Spätzchen schossen. Aus dem Todesengel war über Nacht ein unscheinbares Vögelchen geworden. Auch das änderte nichts am Eindruck, den die Angeklagte am ersten und all den folgenden Prozesstagen hinterließ. Man sah ihr nichts an. Sie wirke entmenschlicht, dachten die einen. Paralysiert sei sie, sagten andere. Apart oder apathisch, das ist hier die Frage, war in einer jener Kolumnen zu lesen, die sonst der Prominenz vorbehalten waren. Aber auch Emily war prominent geworden. Ein Blick wie Bambi, so sah es in Anspielung auf ihre braunen Augen ein anderer Journalist. Ihr Gang hingegen wurde mit jenem einer Raubkatze verglichen, ausgehend von Ballettstunden, die Emily als Kind während zweier Jahre besucht hatte. Allerdings erinnerte sich die Lehrerin, prima Ballerina vor Zeiten, nicht mehr, warum Emily den Unterricht aufgegeben hatte. Zu berichten wusste sie schon, von Vergangenem und auch von der Zeitlosigkeit des Tanzes, der Anmut und der Grazie, von Rhythmik und Koordination, dem Erspüren und Erfassen des Raumes. Talent hat sie schon gehabt, die kleine Emily, doch zu wenig Disziplin. Die Aussagen der Lehrerin, sie befand sich im Ruhestand, nährten den Verdacht, dass sie sich gar nicht an Emily erinnerte. Ein Schriftsteller der Stadt, der um eine Stellungnahme gebeten worden war, ließ in einem ganzseitigen Essay seiner Fantasie freien Lauf. Er kannte in der scheinbaren Unscheinbarkeit die Faszination des Unergründlichen und also des Entgrenzten. Sprach von der Verlockung der Unnahbarkeit, der größtmöglichen Lebensintensität angesichts des Todes mit dem Fazit, sich einer wie Emily bedingungslos ergeben zu wollen. Der Bericht des Schulfreundes fiel dagegen nüchtern aus. Emilys Jugendliebe war Kranführer geworden, ein Mann, der auf dem Bau den Überblick zu wahren hatte und sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Ein gewissenhafter Mensch im Holzfällerhemd und mit Vollbart, der zur Klärung des Falles nichts beitragen konnte, aber zur Verfügung stand, wenn man ihn rief. Für die Zeitung hatte er sich mit einer Currywurst ablichten lassen, als sei es der Lohn für seine Auskünfte gewesen. Wir sind damals 14 gewesen, beide, haben Händchen gehalten, uns auch geküsst und einmal, auf dem Riesenrad, habe ich Emily zwischen die Beine gefasst. Das war schön. Das psychologische Gutachten, auf das viele im Gerichtssaal gehofft hatten, brachte ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Der beauftragte Experte ließ wissen, dass ein psychologisches Gutachten der Kooperation bedürfe. Emily T. hatte aber auch ihn angeschwiegen und alle Tests verweigert. Auf die Frage, was für einen Eindruck er von der Angeklagten habe, hob der Psychologe die Hand vor die Augen, als blendete ihn das Neonlicht im Gerichtssaal, antwortete dann knapp: keinen aussagekräftigen. Ob es sich um einen Fall von Gedächtnisverlust handeln könnte, wollte der Staatsanwalt wissen. Die Antwort fiel ebenso knapp aus: es könnte. Der Staatsanwalt fragte weiter, ob es Anzeichen gebe für einen Gedächtnisverlust, und der Gutachter, die Hand noch immer auf Höhe der Augenbrauen, verwies auf seine erste Feststellung, beziehungsweise bejahte und verneinte zugleich, da solche Anzeichen nur aus den Reaktionen eines Menschen zu schließen und eben nicht an seinen Nicht-Reaktionen zu diagnostizieren seien. Um weiteren Fragen vorzubeugen, erklärte der Psychologe ungefragt, dass er nicht in der Lage sei zu beurteilen, ob die Angeklagte aus strategischen Gründen schweige oder ob eine psychische Störung vorliege. Ob er Emily T. gegenüber sitze oder einer weißen Wand, komme in diesem Fall auf dasselbe hinaus. Hartnäckiges Schweigen ist wie eine verschlossene Tür. Aussagen darüber, was sich im Raum dahinter befindet, wären rein spekulativer Natur. Wo kein Licht hingelangt, dort bleibt es dunkel. Was als erwiesen galt und während des Prozesses nicht weiter ausgewalzt wurde, war die Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Todes jener 47 Menschen Emily vor Ort gewesen war, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jeweils am Sterbebett gesessen hatte. Tatsache war auch, dass alle 47 Toten an einem Cocktail aus hochdosiertem Natriumpentobarbital gestorben waren. Und weil man die Vergiftung bei vielen erst bei einer nachträglich angeordneten Obduktion festgestellt hatte, wofür 78 Exhumierungen vorgenommen worden waren, 44 davon mit positivem Befund, sprach man von einer hohen Dunkelziffer. Die Todesursachen jener, die im nämlichen Zeitraum verstorben, aber nicht bestattet, sondern kremiert worden waren, ließen sich nicht mehr eruieren. Was das Strafmaß betraf, kam es darauf nicht an. Ob Emily des 47-fachen oder des 74-fachen Mordes für schuldig befunden würde, zog dieselben Konsequenzen nach sich. Lebenslange Haft. Die Kriminaltechniker hatten Emilys Wohnung auf den Kopf gestellt, den Spind im Krankenhaus geleert und die Innenwände auf allerlei Rückstände untersucht. Und sie hatten den Wagen der Angeklagten, einen alten Toyota Corolla, in all seine Bestandteile zerlegt. Doch vom Stoff, der mindestens 47 Menschen in den Tod befördert hatte, fanden sie keine Spur, nirgends. Nicht ein Körnchen. Vergeblich suchte man auch nach Emilys Katze. Angesichts der Eindringlinge hatte das Tier reißaus genommen und war aus der Wohnung geflohen. Auf die Idee, der Katze nachzustellen, waren die Beamten zu spät gekommen. Eine Speichelprobe, die am Fressnapf genommen und im Labor untersucht worden war, brachte immerhin die Erkenntnis, dass es sich nicht um eine Katze, sondern um einen gesunden Kater handelte. Das Ergebnis wurde von einem Nachbarn der Angeklagten insofern bestätigt, als Emily das Tier Wagadugu gerufen habe. Da es von Emilys Vierbeiner keine Fotografie gab, gab es keinen publizierten Steckbrief und also auch keine Aussicht auf Finderlohn. Der Kater blieb verschwunden. Staatsanwalt Pichler legte hingegen dar, dass Emilys Vater, ein vor 5 Jahren verstorbener Apotheker, über die Ware, das gesuchte Gift, durchaus verfügt haben musste. Pichler führte weiter aus, es könne kein Zufall sein, dass das Töten im Krankenhaus just nach dem Ableben des Apothekers eingesetzt habe. Gut möglich, dass der Vater der Angeklagten ebenfalls Natriumpentobarbital zu sich genommen hat. Dieser Akt, so mutmaßte der Staatsanwalt, sei vermutlich im Beisein der Tochter vollzogen worden, sei die Initialzündung für das künftige Morden gewesen. Zumindest spreche die Krankenakte des Vaters dafür, dass dieser den Tod durchaus als Erlösung sah. Der Mann war nicht nur vom Krebs zerfressen, sondern litt zuletzt auch an überaus schmerzhaftem Herpes Zoster, einer Gürtelrose über dem linken Auge, im Volksmund auch als Selbstmörderkrankheit bekannt. Nach einer geschickt gesetzten Pause, während der jeder im Saal vergeblich auf den Einspruch des Pflichtverteidigers gewartet hatte, sprach der Staatsanwalt weiter. Dass man die Mordwaffe, das entsprechende Gift, bei der Angeklagten nicht gefunden hat, weist ohne Frage auf die Akribie und den Vorsatz der Angeklagten hin. Die Ware ist eben verdammt gut versteckt. David hatte immerhin begriffen, dass die Sicht des Staatsanwalts, wenn es nach Pichler ging, den Journalisten die Texte diktieren und die Richterin überzeugen sollte. Die Tatsache, dass es keine geschworenen Prozesse mehr gab, änderte nichts an dem Bestreben, einen Tathergang so plausibel und so zweifelsfrei wie möglich zu rekonstruieren. Die Anklage sammelte beim Publikum Punkte, schuf Konturen und Klarheiten, wiewohl nur vermeintliche Klarheiten, wogegen er, David, hätte Einspruch erheben sollen, wofür er aber den richtigen Moment gleich mehrmals verpasst hatte. Er begnügte sich damit, vom Kriminaltechniker, der beinahe andächtig den Ausführungen des Staatsanwalts gefolgt war, noch einmal bestätigen zu lassen, dass von dem fraglichen Stoff in der Wohnung seiner Mandantin nichts gefunden worden sei. Nicht in der Wohnung, nicht im Spind und auch nicht im Auto. Und wie David sich nach der Bestätigung schon mit einem keine weiteren Fragen abwenden wollte, hatte er eine Eingebung und fragte den Kriminaltechniker, ob dieser Literatur studiert habe. Postwendend erschallte der Einspruch. Die Richterin erwachte aus ihrem Dämmer und fragte den Verteidiger, was die Frage mit dem Fall zu tun habe. David versprach, dies nach der Antwort des Kriminaltechnikers sogleich zu klären. Vielleicht war es Mitleid, vielleicht war es mütterlicher Instinkt oder auch nur der Wunsch nach ein wenig Abwechslung. Jedenfalls ließ die Richterin die Frage zu. Der Kriminaltechniker verneinte. David sagte, dass auch er kein Literaturstudium vorzuweisen habe und fragte nach, ob er recht gehe in der Annahme, dass also auch der Kriminaltechniker mit den Ausführungen des Staatsanwalts, die über das Nichtfinden des fraglichen Stoffs hinausgingen, nichts anzufangen wisse. Im Saal herrschte augenblicklich Stille. Der Kriminaltechniker hatte den Kopf eingezogen, wirkte mit einem Mal kleiner und saß jetzt wie ein Schüler da, der die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Wohl, weil die Stille nicht länger auszuhalten war, antwortete der Mann schließlich mit Ja, worauf David, nach einem vernehmbaren Räuspern, keine weiteren Fragen zu Protokoll gab. Unter dem Raunen des Publikums wandte sich der Pflichtverteidiger von dem Kriminaltechniker ab und begab sich zurück auf seinen Platz. Ein Schauer war David auf seinem kurzen Weg über den Rücken gelaufen, belebend und warnend zugleich. Er würde fortan auf der Hut sein. Improvisationen bargen ein nicht zu kalkulierendes Risiko. Vorbereitung war alles, das wusste auch ein junger Pflichtverteidiger wie David. Er hatte soeben Glück gehabt, unsägliches Glück. Und er hatte in diesem Prozess unversehens Fuß gefasst. David saß jetzt aufrecht an seinem Platz, schielte kurz zu seiner Mandantin. Emily blieb reglos, hielt den Blick starr in eine Richtung. Eine Puppe. Emily war eine Puppe oder eine weiße Wand. Der Psychologe hatte die richtigen Worte gefunden. Es lag nicht mehr länger an ihm, dem Pflichtverteidiger, sich an der Angeklagten die Zähne auszubeißen. In den Vorbesprechungen war Emily seinem Blick nicht ausgewichen. Dennoch hatte David nie einen Kontakt herstellen können. Emily hat in die Leere gestarrt, geschaut, wie sie auch jetzt schaute, teilnahmslos. Ob dahinter Traurigkeit oder Scham, Hilflosigkeit oder Resignation steckte, alles Spekulation, beruhend auf den Vorstellungen des Betrachters. Die Vorstellungen Emilys blieben derweil unantastbar, einstweilen verschlossen. Einer Intuition folgend hatte David auf nicht schuldig entschieden. Die Möglichkeiten, auf verminderte Schuldfähigkeit oder auf das gänzliche Fehlen dieser zu plädieren, hatte er zwar erwogen, doch im Beisein Emilys schnell verworfen. Hatte er das wirklich bedacht, im Sinne seiner Mandantin abgewogen? Das Gutachten des Psychologen allerdings, das nichts offenbarte, lediglich eine Leere bestätigte, die man gern mit Inhalten gefüllt gesehen hätte, spielte David in die Hände und ließ Raum für die Unschuld seiner Mandantin. Hätte David sich für verminderte Schuldfähigkeit entschieden gehabt, er wäre wesentlich auf die Unterstützung des Psychologen angewiesen gewesen und stünde jetzt mit abgesägten Hosen im Saal. Stattdessen saß er fest im Sattel, spürte seinen Körper und sein Denken hatte sich beschleunigt. Die Zügel, die David an die Hand gegeben worden waren, hatten mit seiner Mandantin nichts zu tun. Hier wurde verhandelt, hier wurde etwas geboten, auf das er reagieren, an dem er sich abarbeiten konnte. Kein Grund, gleich loszupreschen. Der Staatsanwalt würde ihm schon bald eine Falle stellen, davon war David überzeugt. Während der Befragung der Pathologin, die eine neuerliche Darstellung des Staatsanwalts und seiner Sichtweise war, verstieg sich Pichler zur rhetorischen Frage, weshalb der Verteidiger überhaupt auf die Idee gekommen sei, auf nicht schuldig zu plädieren, da ja die Angeklagte dies kaum so gewünscht habe, vielmehr auch ihren Verteidiger konsequent anschweige und an der Nase herumführe wie alle anderen auch. David erhob spontan Einspruch und zuckte zusammen. Die Richterin schaute ihn neugierig an, klärte den Pflichtverteidiger auf, dass es keinen Grund für einen Einspruch gebe, da der Staatsanwalt keine Frage an die Pathologin gerichtet habe, worauf David, ob dieser Belehrung oder vielmehr dank der Zeit, die die Richterin für ihre Ausführungen in Anspruch genommen hatte, mit einem Mal wusste, warum er Einspruch erhoben hatte. Er bestätigte der Richterin in der gebotenen Höflichkeit ihre Analyse, entschuldigte sich für die womöglich falsche Wortwahl hinsichtlich des Einspruchs Einspruch, mahnte sich im Augenblick, jetzt ja nicht in Selbstgefälligkeit zu verfallen, untersteht dich, David, stellte jedoch zugleich fest, wie präzise sein Denken war, wie es mehrere Ebenen parallel bespielte, wies im selben Atemzug darauf hin, dass er sich nicht anders zu helfen gewusst habe, da der Staatsanwalt, Kollege Pichler hatte er sich im letzten Moment verkniffen, zwar keine Frage an die Pathologin, sehr wohl aber eine an ihn, den Verteidiger gerichtet habe und er es als seine Pflichtverteidigerpflicht, das Wort würde er sich merken, erachte, diese nicht unbeantwortet zu lassen. Diesmal hielt die Stille nicht lange an. Ein Rumoren, anschwellender Lärm erfüllte den Saal. Die Richterin war verärgert, nahm erstmals den Hammer zur Hand, hämmerte und hielt unmissverständlich fest, dass man sich nicht in der Manege befinde und wenn der Herr Verteidiger beabsichtige, hier angesichts der Schwere der Anklage den Clown zu spielen, dann sei er bei ihr an der falschen Adresse. In diesem Sinne und nur in diesem Sinn bin ich gespannt, Ihre Antwort auf die Frage des Staatsanwalts zu hören. David verzichtete auf jedes weitere Geschwurbel. Der scharfe Ton und, weit bedrohlicher, das Schnauben der Richterin hatten sich in seinem Gehörgang festgesetzt. Er erhob sich ohne jede Theatralik und sagte, Jura, erstes Semester, in dubio pro reo. Ja, mal bis hierhin, nicht wahr? Aus dem hier kommt dann selbstverständlich alles anders, als man denkt. Emily ist tatsächlich mit größter Wahrscheinlichkeit an all diesen Toten schuldig, aber schuldig ist eben die Frage, inwiefern ist sie schuldig. Und David boxt sie raus, weil er ist ja ein cleveres Kerlchen, dieser Pflichtverteidiger, und bekommt aber mit sich selber ein bisschen Probleme, weil er einen Weg findet, um sie rauszuboxen, und während er diesen Weg findet, kommt er selbst zur Überzeugung, dass sie eigentlich schuldig ist. Ja? Ist ein bisschen blöd. Aber gut, kann man ja dann noch zu Ende lesen. Ich habe noch zwei weitere mitgebracht und die Zeit rennt mir ja schon davon. Ich lasse jetzt die jüngste Erzählung für heute weg. Sie können ja morgen nochmal kommen, dann lese ich aus dem. Ich lese Ihnen zum Abschluss noch ein paar Gedichte, okay? Und zwar aus dem Band Kleine Rolle rückwärts. Der Band ist im letzten Jahr erschienen und in der kleinen, aber feinen Edition Isele. Ich bin dem Verleger Klaus Isele dafür sehr, sehr dankbar, weil er hat mir etwas ermöglicht, was ich glaube, sich sehr, sehr viele Lyrikerinnen und Lyriker wünschen, nämlich, dass man irgendwann mal so einen Sammelband machen kann mit all dem, was man irgendwie noch für gültig hält. Ist ja meistens bei den Dichtern so, das wird da irgendwie verstreut publiziert, nicht wahr? Da mal so ein bisschen was, dort etwas, da ein Kleinstverlag, der geht dann 2 Jahre später ein, das Buch ist vergriffen. Und so hat man irgendwann, was weiß ich, die Welt mit Gedichten versetzt und beginnt schon den Überblick zu verlieren. Und wenn dann ein Verleger sagt, ja, du mach doch mal so eine Best-of, und dann fühlt man sich so richtig wie die Greatest Hits. Das ist es also. Kleine Rolle rückwärts. Der Titel ist Programm. Das fängt also mit den jüngsten. Das sind dann teilweise oder waren teilweise noch unpublizierte Gedichte. Mit diesen fängt es an. Und ganz am Ende des Bandes kommen dann die ganz alten. Also die, die ich noch in den Windeln geschrieben habe. Ein Güterzug kündigt sich an, die Legierungen ächzen, Abertonnen verlangsamen die Fahrt. Das Aufeinanderknallen der Puffer, ein kurzes Nachbeben, dann ist der Groll verflogen. Wie es sich anfühlt als Clown, als Messerwerfer oder Dompteur, ist es die Verwirklichung von Geschichten, die wir lieben, oder fanden wir uns erst selbst als Figur auf dem Hochseil, damit wir Geschichte leben? Es gibt eine Rose, die niemals verblüht, zu kaufen für 1990. Seit einem halben Jahr steht sie in der Vase, immer rot, wahrer Kunststoff, braucht kein Wasser, kein Strom und ist doch keine Rose, weil sie nicht vergeht. Wie es möglich ist, im fahrenden Zug, auf der Toilette stehend, pinkelnd, das Gleichgewicht zu halten, zumal der Zug über Weichen rattert auf Gleisen, die an einem rotierenden Planeten festgemacht sind. Erleichtert, denke ich, mit dem Schreiben ist es nicht anders. Wenn du und ich etwas gegen die Einsamkeit tun, setzen wir uns zusammen und tun erst einmal nichts. Sind nur im selben Raum, so fängt es an, bis wir uns halten und so hört es auf, wenn wir uns loslassen. Was gäbe ich, gelänge mir, die kleine Rolle rückwärts, mich einmal noch aufrichten als jenes Kind, das ich war. Sagte mal einer, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Sagte mal einer, Einhörner seien Hirngespinste und kein Esel könne lesen. Sagte mal einer, Gott ist tot, es lebe das nicht festgestellte Tier. Sagte mal einer, ich bin der Koch und schlug den Hund zu Brei. Sagte mal einer, die Waage ist kaputt, wo stehe ich jetzt? Das ist so eine kleine Hommage an John Burnside. Das heißt Let It Roll. Ich kann auch Englisch. Kinderwagenreihen vor dem Kinderhort. Das ist die erste Ordnung in unserer Welt. In voreiligem Gehorsam, unterm Diktat der Zeit, akkurat in Position gebracht, wohlwissend um Fahrrad und Rollbrett, um das aufgeschlagene Knie, die Tränen, bis hin zur Freude am eigenen Wagen, die Sonnenbrille im Anschlag und jetzt greifst du lässig nach dem Lenker, dein ist das Weib auf dem Beifahrersitz, du kennst die Kraft und die Herrlichkeit, bis eine 300-jährige Eiche sich dir in den Weg stellt und die Zeit nimmt. Womöglich ein Fremder dich später sanft in einen Rollstuhl setzt, damit du in aller Gemütsruhe ausrollen kannst. Vom Ruhen. Wenn ich so tue, als ob ich ruhte, vertue ich mich, weil ich weiter nichts tue, außer so zu tun, als ob ich ruhte. Und verrohe, vielleicht verliere mich gar, wenn ich weiter nichts tue, außer so zu tun, als ob. Wenn ich dann etwas versuche, tue ich das, weil ich nicht länger so tun kann, als könnte ich so tun, als ob ich ruhte. Dann tue ich das, weil ich nicht ruhe und verliere den Faden, weil ich mich vertue. Was ich auch als nächstes tue, ich versuche mich gegen mich, will das Nichtdenken denken, mache mir erneut den Prozess, urteile lebenslänglich, bis zum letzten Gedanken, ewiger Ruhe. Vom Sprechen. Spreche ich selten synchron. Obschon ich mich bemühe, spricht es inwendig anders, spricht weiter, selbst wenn ich schweige, manchmal ehrlicher, zuweilen begehrlicher. Was wir nicht vortragen. Wir lesen Gedichte vor, gut aufgelegt und mit sonorer Stimme, Verse, die unterhalten, eindeutig, zweideutig sind, zugleich ins Ohr gehen und ein Lachen provozieren, gar einen Preis gewinnen, sodass wir in guter Erinnerung bleiben, jemand vielleicht ein Buch von uns kauft und jene Gedichte liest, die wir nicht vortragen, die brüchigen, die traurigen, die unfassbaren, auch jene auf leisen Pfoten, die schmerzhaften, ohne Anfang und Ende und die kaputten, die uns einst aus der Not geboren, zu Krücken geworden sind, ja, die unverzichtbaren. Trage also Gedichte vor, atme ein und atme aus, setze Pausen, werde laut, ich bin ganz konzentriert, bin ganz bei Ihnen jetzt, gestalte und genieße, produziere Wohlklang, will nicht die Stimmung vermiesen, wo es doch gerade so schön ist hier, wir einträchtig beieinander sitzen, lächeln, trinken, nur nicht an jene denken, die ich nicht vortrage, aus Rücksicht vielleicht, aus Scham oder weil ich aus dem Takt, ja aus allen Wolken fiele, mich an jedem Wort festkrallen wollte, das nicht ich geschrieben, das mich geschrieben hat. so unauffällig wie ein Hydrant am Straßenrand. Immer zur Stelle, wenn's brennt. So ein Mensch. Ich habe jetzt genau noch 60 Sekunden. Ich überspringe da ganz vieles und lese Ihnen zum Schluss noch mein liebstes Theaterstück vor. Ich glaube, es ist auch eins der allerkürzesten Theaterstücke überhaupt. Es trägt den Titel Fünf Akter. Säuglings, Bäuchlings, Rittlings, Bücklings, Meuchlings. Vielen Dank.